die Lesung, die wir gehört haben, miteinander gelesen haben aus Psalm 90. Das ist ja ein Gebet des Mose, der einzige Psalm übrigens, der von Mose stammt, könnte den Eindruck erwecken, ich hätte diesen Psalm ausgesucht, weil in der vergangenen Woche mein Schwager und der Bruder von Hannah heimgegangen ist. Das ist aber nicht so. Wer sich an die letzten Sonntage erinnert, der weiß, dass wir so eine kleine Predigtreihe gehabt haben. Es ging um die Wunder, die Jesus getan hat. Die Heilungswunder, Blinde wurden sehend, Lahme konnten wieder gehen, den Armen wurde das Evangelium gepredigt, Tote wurden auferweckt. Und während der Vorbereitung fiel mir dieser Psalm 90 aufs Herz. Warum? Weil alle die, die ein Wunder erlebt haben und erleben heute, vor dieser Frage stehen, dass ihr Leben begrenzt ist. Das heißt, alle, die Jesus geheilt hat, damals zur Zeit des Neuen Testamentes und heute, sind Menschen, die sterben müssen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme im Blick auf die Zukunft, wenn wir es denn erleben, dass wenn Jesus wiederkommt, die Menschen, die dann leben zu diesem Zeitpunkt, werden ihm entgegengerückt, ohne dass sie sterben müssen. Und zwar Menschen, die an Jesus Christus glauben, die werden ihm entgegengerückt. Für alle anderen gilt, auch für die, die geheilt worden sind und von den Toten auferweckt, dass sie beten müssen, zu beten haben, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und meine große Frage bei all diesen Wunderheilungen, die das Neue Testament berichtet, ist immer, was ist aus diesen Menschen geworden, die gesund wurden, die tot waren und die Jesus wieder lebendig gemacht hat? Sind daraus Menschen geworden, die an Jesus glaubten, die ihm nachfolgten? Wir wissen eigentlich nur, so wenn ich mich recht entsinne, von einer einzigen Frau, dass sie zu einer Jüngerin Jesu geworden ist. Nämlich Maria Magdalena, aus der Jesus dämonische Mächte und Kräfte ausgetrieben hat. Von ihr wissen wir, dass sie Jesus nachfolgt. Aber was ist mit all den anderen? Was ist mit Lazarus? Mit dem Töchterlein des Jairus? Was ist mit den Blinden, von denen wir gehört haben? Haben sie Jesus angenommen? Wir wissen es nicht. Es wäre ihnen zu wünschen. Denn wenn sie es nicht getan haben, dann wären sie verloren. Trotz Heilung, trotz Gesundwerden, trotz dessen, dass Jesus sie von den Toten auferweckt hat. Und deswegen ist dieser Psalm 90 eine wichtige Ergänzung. Herr, lehre uns bedenken, unsere Tage zu zählen, so heißt es eigentlich wörtlich, damit wir klug und weise werden. Dass unser Leben begrenzt ist, das ist uraltes Menschheitswissen. Selbst in den einfachsten Religionen setzt man sich mit diesem Gedanken auseinander. Viele Kultursoziologen und Kulturanthropologen sagen, dass alle Religionen, ich würde sagen, mit Ausnahme des christlichen Glaubens, alle Religionen in dieser Frage wurzeln, was ist eigentlich jenseits der Todeslinie? Wenn eine Religion noch so einfach ist, noch so schlicht, so hat sie doch immer einen gewissen Totenkult. Uraltes Menschheitswissen. Vor einiger Zeit sah ich bei Phoenix einen Film über die alten Römer. Und da wurde mir in Erinnerung gerufen, was ich schon aus meiner Schulzeit wusste, dass immer, wenn ein siegreicher Feldherr die Ehre bekam, einen Triumphzug durch Rom zu unternehmen, das war eine besondere Auszeichnung, dann stand hinter ihm ein Sklave oder Priester auf dem Wagen und flüsterte ihm alle paar Minuten ins Ohr, Memento mori, gedenke, dass du sterben musst. Das heißt, dieser siegreiche Feldherr sollte bei allem Ruhm und aller Ehre und bei allem Klatschen und Jubel vom Straßenrand nicht vergessen, dass er ein sterbliches Wesen ist. Das passiert ja manchmal. Oder ich denke an die Trappisten, ein besonders strenger Orden in der römisch-katholischen Kirche. Ein Orden, in dem fast ausschließlich geschwiegen wird. Nur eine halbe Stunde dürfen die Leute miteinander sprechen, eine halbe Stunde pro Woche, immer am Samstagnachmittag. Die überlegen sich sehr gut, was sie in dieser halben Stunde ihren Freunden sagen. Ansonsten unterhalten sie sich bei der Arbeit nur mit einer Zeichensprache. Und außer dem Lobgesang in den Gebetszeiten dürfen sie nur das eine sagen, wenn sie sich auf einem Flur treffen oder bei der Arbeit: Memento mori, gedenke, dass du sterben musst. Hochinteressant war für mich, dass diese Mönche eine längere Lebenserwartung haben als normale Menschen. 4,5 Jahre ist die statistische Lebenserwartung von Mönchen höher als bei normalen Menschen. Hängt sicherlich an vielen anderen Dingen auch. Einige meinen am stressfreien Leben und an der gesunden Ernährung. Aber vielleicht auch an der Tatsache, dass sie immer angesichts der Grenze leben und von daher ihr Leben nicht ständig um Länge kämpft, sondern um Tiefgang. Jetzt ist das auch ein Grund. Also uraltes Menschheitswissen. Es ist auch ein Wissen, das Mose hatte. Obwohl, von ihm wissen wir, er wurde 120 Jahre alt. Er sagt, das Leben des Menschen wäre 70 und wenn es hochkommt, dann sind es 80. Und für mich auch interessant, dass trotz moderner Medizin unsere durchschnittliche Lebenserwartung nicht über diese Grenze bislang hinausgegangen ist. Er selber wurde 120, aber er musste auch sterben und durfte nicht in das gelobte Land einziehen, sondern starb dort auf dem Berg. Wir wissen nicht, was dann im Anschluss mit seiner Leiche passiert ist. Darum wurde gekämpft, aber sein Grab wurde nicht gefunden. Denk daran, dass dein Leben begrenzt ist. Auch das Leben des Mose war begrenzt. Das Leben aller Großen des Alten und des Neuen Bundes war begrenzt. Der Psalmist macht ein Zweifaches. Das erste: er schaut sich an, was inmitten aller Begrenztheit ewig hält. Er schaut auf die Berge ringsum und sagt: Du, Herr, bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge geschaffen wurden, bist du, o Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er schaut weg von sich, von seiner Endlichkeit, von seiner Begrenztheit, vom Sterben, vom Tod und schaut auf den ewigen Gott. Das Wunderbare ist, dass dieser ewige Gott in seinem Herzen den einzigen Wunsch hat, dass auch die zeitlich begrenzten Menschen ewiges Leben bekommen. Er möchte die Ewigkeit mit den Menschen verbringen, dieser ewige Gott. Der war, bevor die Berge wurden. Das ist der Wunsch in seinem Herzen. Und wer die ersten und die letzten Seiten der Bibel aufschlägt, wird feststellen, dass dort, wo Gott unmittelbare Herrschaft ausgeübt hat, in der Schöpfung und dann auch am Ende in der Vollendung, der Tod überhaupt keine Rolle spielt. Er hat den Tod nicht geschaffen, kam in seinem Schöpfungskonzept nicht vor und auch in seinem Vollendungskonzept kommt der Tod überhaupt nicht vor. Jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, ist eigentlich nicht geboren, wenn ich auf Gottes Pläne sehe, nicht geboren, um zu sterben. Sondern er ist geboren worden, um das ewige Leben zu bekommen. Und Jesus Christus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und darum gab Gott seinen Sohn preis, darum ließ er es zu, dass er ans Kreuz geschlagen wurde, weil er die Welt so geliebt hat. Da damit alle, die an Jesus glauben, nicht verloren werden. Nicht in einer Sackgasse bleiben, sondern das ewige Leben haben. Das ist der Wunsch im Herzen dieses ewigen Gottes. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Und ehe denn die Berge wurden, bist du, o Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist also das Erste, was der Psalmist macht. Er richtet seine Augen auf den lebendigen Gott. Und er sagt, dieser Gott hat die Möglichkeit, dem Leben ein Ende zu setzen, aber er kann auch sagen, kommt wieder, Menschenkinder. Er ist so stark und so mächtig, dass er aus dem Tode erwecken kann. Er ist so stark und so mächtig, dass er Menschen, die dem Tod verfallen sind, nicht dort im Tode lassen will und kann, sondern sie dort herausruft und sie hineinstellt in die ewige Gemeinschaft mit ihm. Und er bindet das an eine einzige Bedingung, dass du Jesus Christus als den Herrn deines Lebens annimmst und akzeptierst und an ihn glaubst. Das Zweite, was der Psalmist macht, er schaut angesichts der Ewigkeit Gottes auf sein eigenes begrenztes Leben. Und er stellt fest, dass er die meisten Jahre seines Lebens wie so einen Strom vergleichbar dahin lebt. Und er sagt, das ist so wie bei den Blumen auf dem Feld, die am Morgen blühen und am Abend sind sie verdorrt und verwelkt. Ich habe mir in der letzten Woche mal Kindheitsfotos in unserem Familienalbum angeguckt. Mach das auch mal. Guck mal, was aus euch geworden ist. In all den Jahren und Jahrzehnten. Wir tragen ja die Zeichen der Vergänglichkeit in unserem Gesicht und jede Falte auf unserer Stirn erinnert uns daran, du hast ein begrenztes Leben. Und jedes graue Haar. Und dann sagt der Psalmist, wenn ich ehrlich bin, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Weißt du noch, was du vorgestern gemacht hast? Oder in der letzten Woche? Wir haben ja nur ein begrenztes Reservoir an Tagen. Wenn du 90 Jahre alt bist, sind es nur 30.000 Tage und davon verschläfst du noch die Hälfte. Muss man sich doch mal vor Augen halten. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Aber unser Leben ist begrenzt und ich denke, dass die meisten hier unter uns die Hälfte ihres Lebens mindestens hinter sich haben. Wir führen unser Leben wie ein Geschwätz. Wir sorgen gar nicht dafür, dass jeder Tag unseres Lebens wirklich zählt. Und darüber gerät der Psalmist Mose hier in diesem in eine große Not und er wendet sich in dieser Not an Gott und sagt, Herr, lehre mich doch bedenken, dass mein Leben eine Grenze hat, dass ich sterben muss. Lehre mich meine Tage zu zählen, damit mein Leben nicht einfach bedeutungslos dahin rauscht. Mose kannte Jesus noch nicht wirklich. Er ahnte etwas von ihm. Er sah ihn als Prophet in der Ferne. Er sagt, Gott wird einen Propheten auferwecken wie mich. Wir müssen ihm sagen, viel größer als du, Mose. Dieser Prophet Jesus, der da kommen soll als der Messias Gottes. Und wenn ich diesen Psalm lese und diesen Vers, Herr, lehre mich bedenken, dann ist das für mich ein Gebet an Jesus. Jesus, lehre du mich bedenken, meine Tage zu zählen und dass mein Leben begrenzt ist. Wir wissen, dass Jesus keine 70 und keine 80 Jahre und auch keine 120 Jahre alt geworden ist wie Mose, sondern lediglich 33. Und doch hat Jesus in diesen 33 Jahren und genau genommen eigentlich in 3 Jahren nur die Welt, in der wir leben, auf den Kopf gestellt. Wenn es jemanden auf dieser Erde gegeben hat, der sein Leben nicht wie ein Geschwätz zugebracht hat, dann Jesus. Bei dem wirklich jeder Tag zählt. Und jedes Lebensjahr. Sodass wir heute die Weltgeschichte danach einteilen, dass es eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus gegeben hat. In 3 Jahren hat er die Welt völlig auf den Kopf gestellt. Es ist häufig nicht bewusst, dass wenn wir zur Schule gehen müssen, hier wie unsere Schüler, die Schule zurückzuführen ist. Die allgemeine Schulbildung auf christliche Missionare und letztendlich auf Jesus. Oder dass es Krankenhäuser gibt und Altersheime und soziale Einrichtungen. Also vieles, was zu unserer Kultur gehört, bis hin zur Bausparkasse, wäre ohne Jesus gar nicht denkbar. Er hat die Welt wirklich verändert. Und genau genommen in 3,5 Jahren, weil er ein Leben geführt hat nach Gottes Willen. Ein Leben, das kein Geschwätz ist, ein Leben, das nicht einfach nur verrauscht ist, sondern ein Leben, bei dem jeder Tag zählt. Herr, lehre mich bedenken. Jesus, lehre du mich bedenken, dass mein Leben begrenzt ist, damit aus meinem Leben etwas wird. Vielleicht aus den letzten 3,5 Jahren, die mir zur Verfügung stehen. Vielleicht aus den 15 Jahren, die Hiskia noch dazu geschenkt bekam, nachdem er schon 15 Jahre zuvor hätte tot sein sollen. Vielleicht aus dem nächsten Monat oder aus der nächsten Woche. Wer von uns weiß, wie lange er noch zu leben hat? Herr, lehre mich bedenken, dass mein Leben, die Lebenstage, die mir noch verbleiben, dass sie wirklich zählen. Und was lerne ich da bei Jesus? Das Erste, was ich bei Jesus lerne, ist, dass er einerseits um die Begrenztheit seines Lebens wusste und zweitens das ewige Leben vor Augen hatte. Immer wieder spricht er mit seinen Jüngern über das Sterben und über den Tod. Auch über sein Sterben und über den Tod. Und wir wissen, dass eines Tages dann Simon Petrus zu ihm kam. Ihm wurde das zu viel, dass Jesus immer wieder von seinem Tod sprach und sagt, Herr, das widerfahre dir ja nicht. Was sagt Jesus zu ihm? Satan, weiche hinter mich. Mit anderen Worten, dass du das den Ernst des Todes, den Ernst des Sterbens, auch meines Sterbens, meines Leidens, verschweigen willst, zudecken, nichts davon hören, das sind satanische Gedanken. Das sind Gedanken, die Menschen sich machen, damit sie mit der Ernsthaftigkeit des Todes besser umgehen können. Wenn man es vergessen kann, dass man sterben dass man die Tage des eigenen Lebens zählen soll. Wie viel wenden wir auf in unserer Gesellschaft, um dem Tod, sozusagen den Tod zu verdrängen und zu verschweigen? Jesus hat immer wieder darüber gesprochen, auch über sein eigenes Sterben und seinen eigenen Tod. Er lebte angesichts dieser Grenzen. Und wer angesichts von Grenzen lebt, dem bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, in die Tiefe zu leben. Ich denke in diesem Zusammenhang an eine ältere Dame, die in einem Altersheim in Bremen wohnt. Dort hat sie eine kleine Mini-Wohnung. Und wenn man das Altersheim sich von außen anguckt, dann entdeckt man bei ihr einen blühenden Balkon. Und man muss wissen, dass diese Frau einmal Inhaberin eines großen Gärtnereibetriebes war. Und sie sagte mir einmal, und das gab mir zu denken, sie sagte, jetzt habe ich nur noch meinen Balkon. Früher hatte ich große Landflächen und Gewächshäuser zu verwalten und zu bearbeiten. Und jetzt habe ich nur meinen Balkon. Und da fragte ich sie, finden Sie das traurig, dass das so ist? Nein, sagte sie. Ich habe früher wohl große Landflächen beackert. Tausende von Blumen sind durch meine Hände gegangen. Aber heute habe ich zu jeder einzelnen Blume eine besondere Beziehung. Heute habe ich zu jeder Pflanze auf meinem Balkon ein besonderes Verhältnis. Damals ging es darum, den Lebensunterhalt zu finanzieren. Das war alles wichtig. Aber es war nicht wesentlich, sagte sie mir. Denn die Blumen und die Pflanzen hat Gott mir gegeben, dass ich mich daran freue. Und ich freue mich heute daran. Und ich sitze hier auf meinem Balkon und schaue zu, wie alles wächst und blüht und Frucht trägt und dann auch irgendwann die Blätter fallen lässt und wieder vergeht. Da wird mir klar, wie das mit meinem Leben ist. Wir blühen auf und dann verwelken wir. Aber wir haben einen Gott, der alles in der Hand hat. Damals lebte ich in die Weite und heute in die Tiefe. Jesus lebte in die Tiefe. Und er lebte gleichzeitig mit dem Gedanken, dass da am Ende nicht der Tod bei ihm steht, sondern am Ende das ewige Leben. Er wusste, dass er auferstehen wird am dritten Tag. Er hatte diese innere Gewissheit, dass der Tod zwar eine wichtige Markierung, eine Grenze ist, aber auch gleichzeitig für ihn ein Durchgangstor in das Leben bei Gott. Der Menschensohn wird wieder auferstehen nach 3 Tagen. Das ist ja auch das Problem vieler Menschen heute. Dass sie vielleicht die Grenze im Auge haben. Dass sie sagen, ich muss alles, was es irgendwie an Glück gibt und an Erfahrung und Erlebnis in dieses kurze Leben hineinpacken. Ich muss alles aufs Fest. Und nicht vor Augen haben, dass unsere tiefsten Sehnsüchte erst in der Herrlichkeit bei Gott gestillt werden. Jenseits der Todeslinie. Dass da ein gewaltiges Erbteil auf uns wartet. Ein Reichtum, unbeschreiblich. Leben aus der Fülle. Nicht bedroht durch Krankheit und Sterben und Tod. Viele Leute denken, sie müssen alles heute in das Leben hineinpacken. Jesus konnte vieles von dem, was er sich auch erträumt, gewünscht und was er erwartet hat, sozusagen vertagen. Und die Herrlichkeit beim Vater. Es ist übrigens hochinteressant, dass Menschen, die Großes geleistet haben, die investiert haben, unter dieser Überschrift, das Schönste kommt noch. Dass diese Menschen gewaltige Freiheit haben. Denk an Mutter Teresa zum Beispiel. Eine tiefe Überzeugung in ihrem Herzen. Das Schönste kommt noch. Und sie konnte sich hier in Indien, dieser Welt, um Menschen am Rande in katastrophalen Situationen kümmern. Weil sie wusste, alle meine Sehnsüchte und meine Träume werden in der Herrlichkeit bei Gott erfüllt. Sie konnten Leben investieren, dahin geben, sagt die Heilige Schrift, weil sie wussten, am Ende ist Gott da. Und das Leben, das er denen bereitet hat, die ihn lieben, das ein Ohr gehört und kein menschliches Auge gesehen hat. Also das ist das Erste, was ich von Jesus lerne. Er lebte immer mit dieser Grenze vor Augen und gleichzeitig mit dem Wissen, der Tod hat nicht das allerletzte Wort über meinem Leben. Das Zweite, was ich von Jesus lerne, ist, dass er sehr viel Zeit mit seinem himmlischen Vater verbrachte. Das erstaunt, ja, im Blick auf einen Menschen, von dem wir wissen, dass er nur wenig Zeit hier auf der Erde zur Verfügung hatte. Dass er immer wieder ins Gebet ging, immer wieder das Gespräch und den Kontakt zu seinem Vater im Himmel suchte. Bei allen Anforderungen. Und da merke ich, das ist ganz anders als bei mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht an dieser Stelle. Man versucht, alles Mögliche zu tun, zu managen, zu organisieren. Und weiß doch eigentlich im Grunde seines Herzens, alles Gute kommt von Gott. Und es muss erbeten sein. Beten ist doch eine zentrale Geschichte der Bibel. Und mich fasziniert an Jesus, dass die Tage bei ihm zählten deswegen, weil er immer wieder in die Nähe seines Gottes ging, seines Vaters im Himmel. Manchmal nur ein kurzer Blick zum Himmel. Er erhob seine Augen, lesen wir dann in der Heiligen Schrift. Manchmal floh er einfach auch aus dem Alltag und suchte die Stille vor Gott. Wir können unser Leben nicht verlängern, aber vertiefen. Letztlich ist das ein Grund, warum wir so oberflächlich leben, weil wir so wenig das Gespräch mit unserem Vater im Himmel suchen. Vielleicht würden uns die Augen geöffnet, vielleicht würde die Prioritätenliste in unserem Leben anders. Und jeder kennt das, ein Tag, der nicht anfängt mit Gebet, endet auch sehr selten mit einem Gebet. Ein Tag, der nicht mit Gebet beginnt und aus der Stille heraus sich entwickelt und entfaltet, wird oft so ein geschwätziger Tag, an dem nichts passiert und der letztendlich nicht zählt. Deswegen kommen die Jünger auch zu Jesus und sagen, Herr, lehre uns beten. Bring uns was bei, in Kontakt mit unserem himmlischen Vater sein. Er investierte Zeit in die Beziehung zu seinem himmlischen Vater, damit der Tag zählt. Das Dritte, Jesus investierte Zeit in die Beziehung zu Menschen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir unsere Tage zählen. Und Jesus würde uns an dieser Stelle sagen, ich habe mir Zeit genommen für Menschen. Meine Jünger, er liebte sie bis ans Ende, sagt uns das Neue Testament. Und in der Nacht vor seinem Tod, da sagt er zu seinen Jüngern, mit herzlicher Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern. Und wenn wir auf Petrus hören, der ja bei Jesus in die Schule gegangen ist, der dann einer Gemeinde schreibt, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Also ich fasse die Grenze dieser Welt in den Blick. Und jetzt, worauf kommt es an? Was antwortet Petrus auf diese Frage, die er sich selbst stellt? Er antwortet erstens, kommt es auf Gebet an. Und zweitens sagt er auf Gastfreundschaft, Beziehung. Und auf die Liebe, sagt er dann, die eine Menge der Sünden zudeckt. Das kann man bei Jesus studieren. Natürlich gibt es viele wichtige Dinge, die uns ständig fordern. Unsere Arbeit. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Wir haben äußerlich für uns selbst und für unsere Familien zu sorgen. All das ist wichtig in unserem Leben, aber nicht wesentlich. Wenn ich Jesus frage, Herr, was ist wesentlich? Dann sagt er die Beziehung zu Menschen. Das ist mir auch bei meinem Schwager deutlich geworden in den letzten Wochen. Wie all das, was so normalerweise im Leben wichtig ist, der Hausbau und wovon lebe ich, plötzlich bedeutungslos wurde. Das Wohnmobil, das er gerne gefahren ist, das hat er verkauft vor ein paar Wochen, weil er sagte, das kann ich ohnehin nicht mehr gebrauchen. Aber wichtig für ihn waren bis zum Schluss die Beziehungen zu Menschen. Das war für ihn ganz wesentlich. Und ich glaube auch, dass unser Leben, diese Tage, die wir hier zur Verfügung haben, so etwas sind wie eine Bank, ja, in die man investiert. Eine Liebesbank, sozusagen. Und wenn Leute alleine sind, am Ende des Lebens hat das nicht nur mit Schicksalsschlägen zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, ob sie investiert haben in die Beziehung zu anderen Menschen. Das stand mir mal ganz klar vor Augen, Als ich in Dortmund eine Frau besuchte, die überwiesen worden war zu unserer Gemeinde nach Dortmund, und als ich sie dann fragte, ob sie irgendwelche Beziehungen hat zu Menschen, da sagte sie, nein, ich bin ganz alleine. Und wie das so ist als Seelsorger, man fängt dann an, sie zu bedauern und fragt dann auch, was kann man anders machen? Und dann sagte sie, das ist meine Schuld. Ich habe mein Leben lang nur in Sachen investiert. Aber nicht in Liebe. In Beziehung zu anderen Menschen. Ein ganz wesentlicher Punkt. Und bei Jesus kann man das lernen, wie wichtig Beziehungen zu anderen Menschen sind. Manchmal ganze Kapitel im Neuen Testament, so habe ich früher gedacht, werden damit verschwendet, uns Einzelbegegnungen Jesu zwischen Menschen zu zeigen. Denkt man, gibt es da nicht Wichtigeres? Lest mal das Johannesevangelium daraufhin. Jedes Kapitel, da geht es immer um einen Menschen. Johannes 4, Frau am Brunnen, Johannes 5, der Gelähmte am Teich von Bethesda und so weiter. Der Blinde kommt dann später, Johannes 9. Einzelne Menschen. Herr, lehre uns, bedenken, unsere Tage zu zählen. Jeder Tag zählt, wo du in Liebe investierst, wo du von dir selber wegguckst zu einem anderen Menschen. Auch etwas, was mir heute stark auffällt, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, die erzählen nur von sich selber. Dir ist auch schon mal aufgefallen? Viele Menschen erzählen nur von sich selber. Und wenn man dann weggegangen ist, Tschüss gesagt hat und fragt, was war denn eigentlich Inhalt unseres Gespräches, stellt man manchmal fest, die haben gar nicht gefragt, wie es dir geht. Die waren so voll mit der eigenen Nabelschau. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, heißt, beschäftige dich mit anderen Menschen. Und ich weiß aus meiner Erfahrung und aus meinem Leben, dass manche Probleme in meinem Leben sich einfach geklärt haben, indem ich mich mit anderen Menschen beschäftigte. Das ist manchmal auch so bei Gemeinden. Ja, die sind oft so mit sich selber beschäftigt, Gemeinden. Warum? Weil sie den Missionsauftrag Jesu nicht erfüllen und nach draußen gehen und sich mit den anderen Menschen beschäftigen. Je weniger wir evangelisieren, umso stärker beschäftigen wir uns mit uns selbst. Geht es über Selbstverständnisse und Gemeindekonzepte und dieses. Und draußen sterben die Menschen darüber, die Jesus nicht kennen. Investieren in Beziehungen. Kann man von Jesus lernen. Und das Letzte, was ich hier nennen möchte, was man von Jesus lernen kann, Herr, lehre uns bedenken, unsere Tage zu zählen. Das ist, dass Jesus seinem Vater im Himmel gedient hat. Und das Reich Gottes gebaut hat. Natürlich auf eine ganz andere Art und Weise, als wir es als Menschen könnten. Aber es beeindruckt mich, dass er in Menschen investiert hat, aber gleichzeitig den Auftrag Gottes nicht aus den Augen verloren hat. Man versteht das jetzt nicht so, dass man jede Woche eine Evangelisation zu planen hat oder irgendein Event. Aber dass man anders durch dieses Leben läuft und sagt, mein Leben ist begrenzt und was fange ich jetzt mit meinem begrenzten Leben an? Und dann sich plötzlich daran erinnernd, dass man von Gott einen bestimmten Auftrag erhalten hat. Und dass dieser Auftrag, den Gott uns gegeben hat, unser Leben wirklich tief und sinnvoll macht. Da gibt es Leute, die haben nur kurze Zeit gelebt, hier auf dieser Erde. Ich denke an Joachim Neander zum Beispiel in diesem Zusammenhang. Fällt mir immer ein, wenn wir das wunderbare Lied singen, lobe den Herrn, den mächtigen König der Erde. Wie viele Menschen sind durch dieses Lied getröstet worden oder ermutigt? Er hat nur ein kurzes Leben gehabt. Ich glaube, er ist gut 30 geworden. Aber er war ein Reich Gottes Mitarbeiter. Und Gott hat das Werk seiner Hände gesegnet und vervielfältigt. Herr, segne doch das Werk unserer Hände, so betet Mose im Psalm 90. Dann zählen unsere Tage wenn wir sie einsetzen für den Bau des Reiches Gottes. Alles andere. Und das werden wir später merken, je älter wir werden. Und ich gehöre ja auch zu denen, wo die Ewigkeit immer näher rückt, sozusagen. Je älter wir werden, merken wir, was wirklich zählt. Was wirklich zählt. Das ist die Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Das ist die Beziehung zu Menschen. Und das ist die Arbeit im Reiche Gottes. Ich lade dich herzlich dazu ein, deine Tage, deine Lebenstage und mich auch nicht wie ein Geschwätz zu verbringen, sondern sie wirklich gezählt zu leben, sodass jeder Tag in deinem Leben zählt.